Donald Trump und die Vereinigten Staaten sind auf Expansionskurs. Sie machen ihre Vorherrschaft in unterschiedlichen Teilen der Welt mit militärischen Interventionen deutlich. Da geht es gegen Islamisten in Nigeria, gegen den Iran und die Hamas oder gegen Nicolas Maduro in Venezuela. Aber expandieren die USA auch territorial? Wird es neue Protektorate geben, Überseegebiete oder gar neue Bundesstaaten? Darüber wird in diesen Tagen am Beispiel von Grönland diskutiert. Trump hat seinen Anspruch auf Grönland erneuert. In der ersten Amtszeit wurde das wenig ernst genommen. Nachdem der Präsident jetzt aber militärische Dominanz gezeigt hat, sieht die Welt anders aus. Wir begrüßen dazu den Journalisten und Dokumentarfilmer Dirk Pohlmann. Guten Tag.
Guten Tag.
Herr Pohlmann, Sie haben den meisten von uns etwas ganz Wichtiges voraus. Sie haben Grönland schon mehrfach bereist. Erzählen Sie uns mal kurz, was ist das eigentlich für ein Land?
Grönland ist so eine Art Schüssel. Am Rand sind Berge und in der Mitte ist jede Menge Eis, also die sogenannte Ice Cap. Und das ist eigentlich schon die adäquate Beschreibung. Also das heißt rundherum Berge oder Felsen und dann diese Eisschicht, die da drauf liegt, die nicht bewohnt ist, wo die Amerikaner ein paar Wetterstationen mal eingerichtet haben, obendrauf, wo man zur Strafe hinkam, wenn man nicht besonders nett in der Army oder Air Force sich verhalten hat. Ansonsten ist es auf jeden Fall Polarregion. Ich war im Mai dort, dann ist es so warm, dass man in Badehose rumlaufen kann, auch wenn die Luft kalt ist, aber die Sonne hat eine unglaubliche Kraft und man kriegt Sonnenbrand an Stellen, die man nicht kannte. Auf der Unterseite des Kinns, in den Naseninnenlöchern, an den Ohrläppchen von unten, wegen der Reflexion des Eises.
Die USA haben 1967 die Militärbasis Camp Century aufgelöst und sollen dabei Müll und nuklearen Müll hinterlassen haben. Können Sie das bestätigen und was für ein Image haben die Amerikaner in Grönland?
Das ist nicht der größte Image-Schaden. Also Camp Century war der Versuch, so eine Dr. Seltsam unterirdische Stadt zu bauen und hatte als Energieversorgung ein Nuklearkraftwerk. Und dieses Nuklearkraftwerk, das haben sie dann rausgenommen, aber den ganzen Müll dazu haben sie dagelassen. Das ist nicht der Hauptpunkt. Der Punkt bei den Grönländern ist eher, dass in den 60er Jahren eine B-52 mit 4 Wasserstoffbomben an Bord in der Luft explodiert ist. Eine der Bomben ist immer noch nicht aufgefunden worden und eine ist nicht explodiert, aber der Sprengkopf hat sich verteilt über das Eis in der Umgebung von der Basis Thule, wie sie damals hieß. Und das hat Grönländer verstrahlt, das hat die Gegend verstrahlt. Das ist dann abgeräumt worden. Und man sollte dazu wissen, dass die Amerikaner eigentlich zugesagt hatten, keine Atomwaffen dort zu haben. Und dann war aber klar, sie hatten logischerweise Unmengen dort. Und es gab noch ein Projekt Iceworm. Das war der Versuch, eine Interkontinentalraketenabschussbasis für 600 Abschussplätze im grönländischen Festlandeis zu installieren. Das hing mit Camp Century zusammen. Hat aber nicht funktioniert, weil die Gletscher in Grönland ständig in Bewegung sind. Man kann also hat keinen stabilen Grund, um da irgendwas reinzubauen.
Jetzt könnte es aber ein größeres Comeback der Vereinigten Staaten geben. Donald Trump argumentiert ja mit den Sicherheitsinteressen der USA, verweist auf Aktivitäten von China und Russland. China bezeichnet sich selbst ja auch als Near Arctic State. Welche strategische Bedeutung hat Grönland?
Direkt für die Amerikaner, weil sie eine Bedeutung für die Arktis hat. Für die Russen ist Grönland und auch für die Chinesen ist Grönland nicht rasend interessant. Die interessiert vielmehr der Weg, das ist die sogenannte Nordostpassage. Also das heißt, das ist, wenn man sich den eurasischen Kontinent vorstellt, dann fängt man irgendwo in China an, sagen wir in Shanghai oder Guangzhou, und fährt dann linksrum um Eurasien durch die Beringstraße auf der Nordseite Russlands entlang. Dieser Wasserweg ist jetzt möglich, der wird immer länger befahrbar durch die Klimaerwärmung, die ja in der Arktis ungefähr viermal so stark ist wie sonst in der Welt. Man kann jetzt schon deutlich länger in der Arktis unterwegs sein mit Schiffen niedriger Eisklasse, das ist der Punkt. Also das heißt, dort ist immer noch Eis im Wasser, aber Eisklasse 1 sind zum Beispiel 50 Zentimeter lockere Schollen, da gibt es extra Schiffe für. Die das gut schaffen, gibt es jede Menge Containerfrachter. Es sind jetzt auch Containerfrachter schon unterwegs gewesen. Die Russen haben eine Flotte gigantischer nuklearer Eisbrecher, die den Weg auch zu späteren Zeitpunkten freihalten können. Man kann von Mai bis Oktober, kann man sagen, und absehbar das ganze Jahr wird man sich dort bewegen können. Und das interessiert insbesondere die Chinesen, weil sie von dort in einer sehr kurzen Seereise von China nach Europa ausliefern können. Europa dann zum Beispiel Duisburg-Rheinhafen, Der größte Inlandsüßwasserhafen der Welt ist ein wichtiger Standort. Da geht es auch über Eisenbahn hin. Das ist das Interesse. Und die Arktis wird deswegen aus diesem Grund nicht wegen den Gewässern um Grönland herum, sondern um den Gewässern um Russland herum, die natürlich die Russen gut verteidigen können, die aber nach den alten Regeln des bedeutendsten geopolitischen Strategen Mahan ist die Marine dazu da, diese Schifffahrtswege zu kontrollieren und zu sichern. Und er hat ja darauf hingewiesen, dass es keine einzige Hegemonialmacht gab, die nicht die größte Seemacht war. Die Reiche, die das als Landmacht versucht haben, sind gescheitert. Napoleon, das Osmanische Reich und auch Russland im Verhältnis zu Japan. Darauf hat er hingewiesen, das ist der Punkt. Also das heißt, das, was Trump da erzählt, ist Unsinn, aber die Arktis wird zunehmend wichtig.
Moment, also wenn wir hier davon sprechen, dass in Friedenszeiten da ja dann jeder durchfahren kann, müssen wir gucken, was in Kriegszeiten passiert. Wenn Sie sagen, die Russen können ihre Seefahrtswege ja ebenfalls gut schützen, dann wird Trump sagen, ja genau, und deswegen muss ich dieses Nadelöhr selber schützen können.
Exakt.
Das sind doch Sicherheitsinteressen.
Sozusagen, warum das wichtig ist, das ist die sogenannte Greenland-Iceland-UK-Gap, also Lücke. Das hat schon im Zweiten Weltkrieg übrigens die Bismarck, hat von dort versucht, von ihren französischen Hafen Richtung Atlantik. Wenn man in den Atlantik will, um dort Schwierigkeiten zu machen, muss man durch diese Lücke zwischen Nordengland, also das heißt Scapa Flow ist dort der Hafen seit vor dem Ersten Weltkrieg. Das geht dann nach Island und von Island weiter nach Grönland. Irgendwo da muss man durch. Und das hat im Kalten Krieg immense Bedeutung gehabt, weil die sowjetischen Nuklearraketen-U-Boote, die von Murmansk, also vom einzigen eisfreien Hafen der Sowjetunion gekommen wären, die hätten durch diese Lücke durchgemusst und dort wollten die Amerikaner und die Briten und die NATO, kann man sagen, aber hauptsächlich die Amerikaner, sie kontrollieren und aufhalten können. Und dazu sind Unterwasserhydrofone, also Mikrofone, der Meeresboden wurde verwanzt. Das ist in den 50er Jahren gebaut worden und seitdem konnten die Russen nicht mehr unerkannt durch diese Lücke durch. Das ist verfeinert worden, dieses System, und das ist immer noch ein wichtiger Grund. Das heißt, an dieser Stelle gibt es ein strategisches Interesse. Das ist aber, im Falle der Bismarck war es die Dänemarkstraße, also zwischen Island und Grönland. Aber das ist heute aus dem Grund immer noch wichtig, obwohl die U-Boote nicht mehr an die amerikanische Küste fahren müssen, um ihre Raketen abzuschießen. Das geht vorher, aber das ist immer noch ein strategischer Punkt. Da gibt es ihn. Ansonsten sind die Gewässer um Grönland herum für die Russen vielleicht zur Spionageschiffe interessant oder um auszuprobieren, wie unerkannt man mit dem U-Boot vorankommt dort. Aber da ist nicht viel Verkehr.
Trump hat in den vergangenen Monaten immer wieder gewisse Aktionen angekündigt. Er hat gedroht oder auch gewarnt und dann folgten immer wieder auch Taten. Würden Sie sagen, Trump kommuniziert eigentlich klar und ist berechenbar? Und wenn ja, wird Grönland dann tatsächlich amerikanisch?
Die Amerikaner werden alles daran setzen, Grönland zu bekommen. Davon gehe ich aus. Die Bevölkerung in Grönland will das überhaupt nicht. Das sind noch nicht mal 5%, die dafür sind. Es gab Abstimmungen dazu. Die Grönländer, die möchten eigentlich unabhängig sein. Die wollen nicht zu Dänemark unbedingt gehören, aber sie würden das gerne so dazwischen nutzen, auch dass die Amerikaner jetzt Interesse haben. Aber Trump ist nicht berechenbar. Trump, wir haben ja gesehen, er ist angetreten als Friedenspräsident. Wenn man sich jetzt anguckt, was da kommt, ist jeden Tag eine neue Überraschung. Und es ist auch in etwa das Ende der außenpolitischen Glaubwürdigkeit der USA.
Schauen Sie mal auf die Perspektive der Amerikaner. Sind die zufrieden mit Trump? Können die zufrieden sein mit Trump? Also er hat das Erdöl von Venezuela jetzt möglicherweise erschlossen. Er hat politischen Anspruch auf ganz Südamerika ausgeweitet. Er tritt aus über 60 internationalen Organisationen aus und spart damit hunderte Milliarden Dollar, verkauft Waffen an die Ukraine und in die EU. Da könnte man auch sagen, also aus amerikanischer Perspektive läuft es ja mit dem.
Trump würde das sicherlich so sehen, dass er, das sieht er auch so, das sieht er allerdings immer so. Wenn man aber guckt, welchen Flurschaden er anrichtet, man kann sich ja nicht unbegrenzt schlecht benehmen. Das gute Benehmen ist ja nicht nur eine Frage der Ethik, sondern eine Frage der langanhaltenden Klugheit. Auf diesem Sektor, wie er jetzt handelt, außenpolitisch, bereitet er den Boden für die Übernahme der Chinesen als weltweit führende Macht, weil alle anderen Länder sich angucken werden, was passiert, inwieweit kann man sich auf Amerika verlassen. Verlässlichkeit ist ein ganz wichtiger Faktor und dort ist es nicht erfolgreich, was er macht. Man kann ja auch sehen, dass er die MAGA-Bewegung in den USA gespalten hat. Es gibt einige Leute, die finden das ganz klasse, setzt sich durch. Und das kann man, wie gesagt, man kann das so sehen, aber es scheint mir ein, was man in der Geschichte einen Pyrrhus-Sieg nennt. Also ein kurzfristiger Sieg, der langfristig zum Nachteil wird.
Allerdings ist doch davon auszugehen, dass sich Staats- und Regierungschefs jetzt genau anschauen, ob sie ihm die Stirn bieten wollen, wenn sie Gefahr laufen, dann entführt oder auch festgenommen zu werden.
Ja, wenn man davon ausgeht, dass die regelbasierte Ordnung, von der immer geredet wurde, die ja das Völkerrecht abgelöst hat, auch das schon aus dem Grund, damit man das flexibler in Anführungszeichen handhaben kann. Die regelbasierte Ordnung hat auch die Mafia. Und auf dem Weg sind wir jetzt. Also wenn man sich gegen die Regeln der Mafia stellt, merkt man, dass es Regeln gibt und die auch durchgesetzt werden. Und das ist die Methode, die Amerikaner jetzt haben. Es ist ja die Frage, was mit der NATO passiert, wenn die Dänen, jetzt hat sich Europa hinter Dänemark gestellt, inwieweit sich Europa überhaupt hinter jemand sinnvoll stellen kann. Intern ist die Frage, weil die NATO ein US-dominiertes Konstrukt ist. Also weiß man nicht, was das Ganze eigentlich soll. Wir in Deutschland haben ja vorgemacht, man kann Pipeline sprengen und es passiert gar nichts. Die Dänen stehen auch relativ machtlos den Amerikanern gegenüber. Die Frage ist, ob die NATO das zum Beispiel überlebt und ob überhaupt die USA ein Interesse haben. Ich sehe das sehr als Endspiel mit jemandem, der das betreibt wie ein Immobilienhai. Also Außenpolitik im Spiel eines Immobilienhais. Hat auch mit Seefahrt zu tun, ist aber etwas anders.
Ich finde es zumindest hochspannend, wie gerade debattiert wird. Also Völkerrecht und regelbasierte Ordnung. Wir müssen ja im Grunde genommen nur wenige Jahre zurückblicken und finden überall Beispiele dafür, dass das sowieso nicht besonders viel gegolten hat. Die Amerikaner kommen jetzt und setzen sich sehr offensiv und sehr klar dagegen. Also sehen wir jetzt nicht einfach bloß eine klarere Umsetzung von vermeintlicher Softpower, die aber auch mal in militärischen Interventionen, Regime-Changes und Ermordungen von Staatschefs daherkam?
Ja, das hat es immer schon gegeben und man kann sogar sagen, ich schreibe gerade einen Artikel darüber, dass das Völkerrecht entstanden ist aus einem Akt der Piraterie. Das ist Grotius gewesen, die holländische Ostindien-Kompanie, da haben sie sich in einem Akt der Piraterie ein Schiff der Portugiesen geholt und mussten das irgendwie rechtfertigen und haben sich dafür einen 23-jährigen Anwalt geholt, nämlich Hugo Grotius, der dann der Vater des Völkerrechts wurde, mit seiner Idee, wie man das Ganze juristisch klar machen kann. Also das ist immer schon so gewesen, aber Normen nicht einzuhalten, ist keine kluge Sache. Also das heißt, oder wir können auch so argumentieren, wenn man sagt, in der USA gibt es jedes Jahr 20 Millionen Morde, sagt man ja auch nicht, ja, gibt so oft, ist da die Realität, hören wir mal auf, Morde zu bestrafen, weil passiert ja eh, kann man gar nicht verhindern. So funktionieren ja nicht die Durchsetzung oder die Definition von Normen. Und bisher hat man dann immer gewundene Begründung gefunden, warum das vielleicht doch geht. Und das ist eine Bremse vor der Haltlosigkeit. Jetzt ist es Might makes right, wie man im Englischen sagt. Macht erzeugt das Recht. Und dann ist, wenn Macht Recht erzeugt, gibt es kein Recht mehr. Weil Recht bedeutet, dass der Schwächere die Lage hat, durch die Appellation an Regeln sich durchzusetzen.
Grönland gilt als politisch autonom, gehört aber zum Königreich Dänemark. Einwohner gibt es nicht einmal 60.000, aber das Interesse an der großen Insel wächst. Über die geopolitische Bedeutung und die Weltlage sprachen wir mit Dirk Pohlmann. Herzlichen Dank.
Gerne.